Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Ihr hört Papillon von Henri Charrière.
Elftes Heft. Venezuela. Die Fischer von Irapa. Ich entdeckte eine Welt, völlig neu und unbekannt für mich. Diese ersten Minuten auf dem Boden von Venezuela sind ein solches Erlebnis gewesen, dass es eines größeren Talentes bedürfte als des meinen, um zu beschreiben, um auszudrücken, auszumalen, in welcher warmen Atmosphäre sich der Empfang vollzog, den uns diese großherzige Bevölkerung bereitet hat. Die Männer, weiße wie schwarze, doch sind sie in der Mehrzahl alle von heller Farbe, von der Tönung weißer Haut nach mehreren Tagen Sonnenbad, haben fast alle die Hosen bis zum Knie aufgekrempelt. »Ihr Armen, in welchem Zustand seid ihr?« sagen die Männer. Das Fischerdorf, wo wir landeten, heißt Irapa, eine kleine Gemeinde in dem Staat, der das Zuckerland genannt wird. Die jungen Frauen, alle hübsch, eher klein, jedoch überaus zierlich, und ebenso die älteren, reiferen Frauen, wie die ganz Alten, verwandeln sich alle ohne Ausnahme in Krankenpflegerinnen, in barmherzige Schwestern, in Pflegemütter. Unter der gedeckten Terrasse eines Hauses, wo sie 5 Hängematten aufgehängt und einen Tisch mit Stühlen hingestellt haben, werden wir von Kopf bis Fuß mit Kakaobutter eingerieben. Kein Zentimeter der offenen Haut wird vergessen. Wir sind halb tot vor Hunger und Müdigkeit, und die langen Fasttage haben eine gewisse Austrocknung unserer Körper herbeigeführt. Diese Küstenbewohner wissen genau, dass wir zwar schlafen, aber auch in kleinen Mengen immer wieder Essen zu uns nehmen müssen. Und so wurden wir, gut in unsere Hängematten gebettet, auch während des Schlafes von unseren Pflegerinnen gefüttert. Ich war so fertig, und in dem Augenblick, da man mich in die Hängematte legte und die offenen Wunden durch die Kakaobuttereinreibungen zu Schmerzen aufhörten, so sehr von allen Kräften verlassen, dass ich buchstäblich dahinschmolz und, während ich schlief, aß und trank, nichts von dem wahrnahm, was rund um mich vorging. Die ersten Löffel einer Art Tapioca-Brei wurden von meinem leeren Magen nicht angenommen. Übrigens nicht nur von meinem. Wir alle haben mehrmals jede Nahrung, die uns die Frauen in den Mund schoben, wieder von uns gegeben. Die Leute dieses Dorfes sind bitterarm. Trotzdem trägt jeder, ohne Ausnahme, etwas zu unserer Wiederbelebung bei. Nach 3 Tagen sind wir dank dieser kollektiven Fürsorge und dank unserer Jugend fast wieder auf den Beinen. Für lange Stunden stehen wir schon auf, sitzen auf der mit Palmblättern bedeckten Terrasse, die uns luftigen Schatten spendet, und meine Kameraden und ich unterhalten uns mit den Leuten. Sie haben nicht genug, um uns alle auf einmal einzukleiden, und so bildeten sie kleine Gruppen. Die eine übernahm Gitu, die andere Deplanque und so weiter. Ungefähr 1 Dutzend Menschen kümmern sich um mich. In den ersten Tagen hat man uns mit irgendwelchen gebrauchten, jedoch peinlich sauberen Sachen versorgt. Jetzt kaufen sie uns, wann immer sie können, ein neues Hemd, eine Hose, ein Gürtel, ein paar Pantoffel. Unter den Frauen, die sich meiner annehmen, sind sehr junge Mädchen von indianischem Typ, jedoch schon mit spanischem und portugiesischem Blut gemischt. Die eine heißt Tibisay, die andere Nenita. Sie haben mir ein Hemd gekauft, eine Hose und Pantoffel, die sie Aspargate nennen. Sie bestehen aus einer Ledersohle ohne Absatz. Der obere Teil ist aus besticktem Stoff. Nur der Mittelfuß ist bedeckt. Die Zehen bleiben frei und der Stoff umfasst die Ferse.
Wir brauchen euch nicht zu fragen, woher ihr kommt. Eure Tätowierungen sagen uns schon, dass ihr Flüchtlinge aus dem französischen Banjo seid.
Das rührt mich ganz besonders. Sie wissen also, dass wir Männer sind, die für schwere Verbrechen grausame Strafen erhielten, aus einem Gefängnis geflüchtet, von dem sie aus Büchern oder Zeitungsartikeln erfahren haben. Und doch finden diese einfachen Menschen es ganz natürlich, uns beizustehen, uns zu helfen. Jemandem Kleider zu geben, wenn man reich oder wohlhabend ist, einem Fremden, der Hunger hat, Essen zu geben, wenn es an nichts im Hause gebricht, nicht für die Familie, nicht für sich selbst, beweist zwar ein gutes Herz. Aber einen Maisfladen oder einen Ölkuchen, der aus Manioca im eigenen Herd gebacken wurde und für die ganze Familie reichen soll, in 2 Teile zu brechen, sodass für einen selbst und für die Seinen nicht genug bleibt. Das einfache Mahl, das kaum hinreicht, eine kleine Gemeinschaft zu ernähren, mit einem Fremden zu teilen, der überdies noch ein geflüchteter Sträfling ist, das ist einfach bewundernswert. Heute Morgen sind alle, Männer wie Frauen, schweigsam. Sie scheinen beunruhigt und voll Sorge zu sein. Was geht vor? Tibisai und Ninita sind bei mir. Ich konnte mich zum ersten Mal seit 14 Tagen rasieren. Jetzt sind wir schon eine Woche im Kreis all dieser Menschen, die ihr Herz auf der Hand tragen. Da sich über meinen Verbrennungen schon eine dünne Haut gebildet hat, konnte ich es wagen, mir ein wenig den Bart zu schaben. Wegen seines wilden Wuchses hatten die Frauen bisher nur eine vage Vorstellung von meinem Alter. Nun sind sie entzückt. Und sie sagen mir ganz naiv, wie jung sie mich finden. Immerhin bin ich schon 35, aber ich sehe wie 28 oder 30 aus. Ja, ich spüre es. Alle diese gastfreundlichen Leute sorgen sich um uns. Was gibt's denn, Tibisai? Sag mir, was ist los?
Wir erwarten die Polizeibeamten von Guiria, einem Nachbardorf. Bei uns gibt es keinen Kommissar und wir wissen nicht wie, aber jedenfalls hat die Polizei erfahren, dass ihr hier seid. Sie wird herkommen.
Eine große, schöne Schwarze kommt auf mich zu, begleitet von einem jungen Mann mit nacktem Oberleib, die weißen Hosen bis zu den Knien hinaufgerollt. Sein athletischer Körper ist wohlproportioniert. Die Negrita, das ist ein sehr gebräuchliches Kosewort für die farbigen Frauen in Venezuela, wo es keinerlei religiöse oder Rassendiskriminierung gibt, kommt mit einem Vorschlag.
»Señor Enriquez«, sagt sie zu mir, »die Polizei ist auf dem Weg hierher. Ich weiß nicht, ob das etwas Gutes oder etwas Schlechtes für Sie bedeuten kann. Wollen Sie sich nicht eine Weile in den Bergen verstecken? Mein Bruder kann Sie zu einer Hütte hinbringen, wo niemand Sie suchen wird. Tibisai, Ninita und ich haben ausgemacht, dass wir Ihnen, jeden Tag eine andere, das Essen hinauftragen und Sie von allen Geschehnissen unterrichten werden.«
Ich bin so gerührt, dass ich die Hand dieser großherzigen Frau küssen will. Aber sie entzieht sie mir und küsst mich schlicht und freundlich auf die Wange. Aus der Ferne kommen Reiter heran. Alle tragen einen langen, gebogenen Säbel, den man zum Zuckerrohrschneiden verwendet und der wie ein Degen an der linken Seite hängt. Dazu einen breiten Gewehrgürtel und einen riesigen Revolver in einem Lederhalfter an der rechten Hüfte. Sie sitzen ab. Ein Mann von mongolischem Aussehen, mit indianischem Augenschnitt, kupferbrauner Haut, groß und dürr, Mitte der 40, auf dem Kopf einen breiten Reisstrohhut, nähert sich uns.
»Guten Tag, ich bin der Polizeipräfekt.«
»Guten Tag, mein Herr.«
»Warum habt ihr nicht gemeldet, dass bei euch 5 Cayenne-Flüchtlinge sind? Sie sollen schon 8 Tage hier sein, hat man mir gesagt.«
»Antwortet«, wendet er sich an die Umstehenden.
»Weil wir abgewartet haben, bis ihre Verbrennungen geheilt und sie wieder imstande sind zu gehen.«
»Wir sind hierher gekommen, um sie nach Guiria zu bringen. Ein Lastwagen wird sie abholen.«
»Kaffee?«
»Ja, danke.« Wir sitzen in der Runde und trinken alle Kaffee. Ich studiere den Polizeipräfekten und die Polizisten. Sie sehen nicht bösartig aus. Sie machen eher den Eindruck, als ob sie höheren Befehlen gehorchten, mit denen sie nicht ganz einverstanden sind.
»Ihr seid von der Teufelsinsel geflüchtet?«
»Nein, wir kommen aus Georgetown, aus Britisch-Guayana.«
»Warum seid ihr nicht dort geblieben?«
»Man verdient sich dort das Leben zu schwer.« Er lächelt und sagt dann,
»Glaubt ihr, dass ihr es hier besser haben werdet als bei den Engländern?«
»Ja, denn wir sind Romanen, wie ihr.« Eine Gruppe von 7, 8 Männern tritt zu unserem Kreis. An ihrer Spitze ein Mann von einigen 50, weißhaarig, mehr als 1,95 groß, die Haut von der Farbe sehr heller Schokolade. Seine großen schwarzen Augen verraten Intelligenz und eine ungewöhnliche Stärke des Gemüts. Seine Hand liegt auf dem Griff eines Säbels, der an seinem Oberschenkel herunterhängt.
»Was wollen Sie mit diesen Männern machen, Präfekt?«
»Ich werde sie ins Gefängnis von Guiria bringen.«
»Warum lassen Sie sie nicht mit uns zusammenleben, in unseren Familien? Jede Familie würde einen aufnehmen.«
»Das geht nicht. Der Gouverneur hat es anders befohlen.«
»Aber Sie haben auf venezolanischem Boden kein Verbrechen begangen.«
»Zugegeben. Trotzdem, es sind sehr gefährliche Männer. Denn wenn sie zu Bagnostrafen verurteilt wurden, müssen sie schon sehr schwere Verbrechen begangen haben. Außerdem sind sie ohne Identitätsausweise geflüchtet. Und Ihre Heimatpolizei wird Sie bestimmt anfordern, wenn sie erfährt, dass Sie sich in Venezuela aufhalten.
Wir möchten Sie aber bei uns haben.
Das ist nicht möglich. Befehl des Gouverneurs.
Alles ist möglich.
Was weiß der Gouverneur schon von solchen armen Elenden?
Ein Mensch ist nie verloren.
Was immer er verbrochen hat, an einem bestimmten Punkt seines Lebens gibt es immer eine Chance, aus ihm wieder einen guten Kerl zu machen, der der Gesellschaft nützlich ist. Sagt, ist es nicht so?
Ja,
rufen alle im Chor, die Männer wie die Frauen.
Lassen Sie sie bei uns. Wir werden Ihnen helfen, ein neues, ein anderes Leben zu beginnen. In den 8 Tagen haben wir sie genügend kennengelernt und es sind bestimmt brave Burschen.
Zivilisiertere Leute als wir sind, haben sie hinter Schloss und Riegel getan, damit sie nichts mehr verbrechen können, wendet der Präfekt ein.
Was nennen Sie Zivilisation, Chef?
Frage ich.
Sie meinen, weil wir Lifts haben, Flugzeuge und eine Untergrundbahn, dass das ein Beweis dafür ist, dass die Franzosen zivilisierter sind als diese einfachen Menschen hier, die uns aufgenommen und versorgt haben?
Meiner bescheidenen Meinung nach, das möchte ich Ihnen nur sagen, gibt es hier mehr Kultur und größere Herzensbildung und ein tieferes menschliches Verständnis in jedem Einzelnen von euch als bei uns in Frankreich. Wenn diese Menschen hier, die nichts anderes um sich haben als die Natur und ein paar Hütten und ein paar Geräte und ein wenig zu essen, keine Leckerbissen, und wenn sie auch keinen Anteil haben an den Wohltaten des Fortschritts, so haben sie sich dafür den Sinn für die christliche Barmherzigkeit in weit höherem Maße bewahrt als alle sogenannten Zivilisierten. Ich ziehe einen Analphabeten in diesem kleinen Fischerdorf jedem Absolventen der Sorbonne in Paris vor, sobald dieser nach seinem Studium eines Tages die Seele des Staatsanwaltes hat, der meine Verurteilung erwirkte. Der eine bleibt immer ein Mensch, der andere hat vergessen, dass er einer ist.
Ich verstehe Sie. Trotzdem bin ich nur ein ausführendes Organ, sonst nichts. Da kommt schon der Lastwagen. Bitte helfen Sie mir durch Ihr Verhalten, dass alles ohne Zwischenfall abgeht.
Jede Gruppe der Frauen umarmt den, um den sie sich angenommen hat. Tipisay, Ninita und die Negrita weinen heiße Tränen, während sie mich küssen. Jeder Mann drückt uns fest die Hand und beteuert damit, wie leid es ihnen tut, dass wir ins Gefängnis müssen. Auf Wiedersehen, ihr Menschen von Irapa, die ihr so großherzig wart und den Mut hattet, euch gegen die Behörden eures eigenen Landes zu stellen und sie dadurch zu beschämen, dass ihr ein paar unbekannte arme Teufel verteidigtet. Das Brot, das ich bei euch gegessen habe und das ihr euch vom eigenen Mund weggenommen habt, um es mir zu geben, dieses Brot der Bruderschaft unter den Menschen ist für mich zum Symbol alter Zeiten geworden. Du wirst nicht töten, du wirst denen Gutes erweisen, die leiden, selbst wenn du dich deswegen von allem entblößen musst. Hilf allen, die unglücklicher sind als du. Und wenn ich eines Tages frei bin, werde auch ich, wann immer ich kann, anderen helfen, wie es mich die ersten Menschen, denen ich in Venezuela begegnet bin, gelehrt haben. Das Bagno von El Dorado. 2 Stunden später kommen wir in einem großen Ort an, einem Hafenort, der vorgibt, eine Stadt zu sein, Guiria. Der Polizeipräfekt übergibt uns persönlich dem Gebietskommandanten. Wir werden im Kommissariat mehr oder weniger gut behandelt, aber man unterzieht uns einem Verhör und der Polizeibeamte, so ein vernagelter Knopf, will absolut nicht zur Kenntnis nehmen, dass wir von Britisch-Guayana gekommen sind und dort frei waren. Obendrein glaubt er, dass wir uns über ihn lustig machen, als wir auf sein Befragen, wieso wir nach der kurzen Strecke von Georgetown bis in den Golf von Paria in einem derart desolaten Zustand und am Ende aller Kräfte ankamen, ihm unsere Taifun-Abenteuer erzählen.
Gut und gern 2 große Bananenpflanzungen sind bei diesem Tornado draufgegangen. Ein Frachtschiff mit Bauxit ist mit Mann und Maus gesunken, und ihr wollt mir weismachen, dass ihr euch in einem offenen Kahn von 5 Meter Länge gerettet habt? Wer kann sowas glauben? Nicht einmal ein Mummelgreis, der auf dem Markt um Almosen bettelt. Ihr lügt. Da steckt irgendein Wurm drin in dem, was ihr da erzählt. Ziehen Sie bitte Erkundigungen in Georgetown ein.
Ich mache mich doch nicht lächerlich bei den Engländern.
Dieser bockige Esel von einem Polizeibeamten, stur und anmaßend, macht, ich weiß nicht was für einen Bericht an irgendwen. Jedenfalls werden wir eines Morgens um 5 geweckt, in Fesseln gelegt, auf einen Lastwagen verfrachtet und fahren einem unbekannten Schicksal entgegen. Der Hafen von Guiria liegt im Golf von Paria. Die Lage ist auch vorteilhaft, weil hier die Mündung eines mächtigen Stromes ist, fast so mächtig wie der Amazonas, nämlich der Orinoco. Aneinander gefesselt auf dem Lastwagen, wo sich außer uns Fünfen noch 10 Polizisten befinden, rollen wir auf Ciudad Bolivar zu, die wichtige Hauptstadt des Staates Bolivien. Die Reise über die Landstraßen war sehr ermüdend. Polizisten und Gefangene, wie ein Sack Nüsse durcheinander geschüttelt und hin und her gestoßen, fühlten wir uns auf der Plattform des Lastwagens, der schlimmer schaukelte als ein Toboggan, nach einer Reise von 5 Tagen vollständig gerädert. Nachts schliefen wir auf dem Lastwagen und morgens ging's wieder auf einem wahrhaft verrückten Kurs dem unbekannten Ziel entgegen. Mehr als 1000 Kilometer vom Meer entfernt, mitten im Urwald, der von einer Straße durchschnitten wird, die von Ciudad Bolivar bis Eldorado führt, ging die zermürbende Fahrt endlich zu Ende. Als wir im Ort Eldorado ankommen, sind Polizisten wie gefangen in einem miserablen Zustand. Aber was ist dieses Eldorado? Es war einmal ein Ort der Hoffnung spanischer Konquistadoren, die, als sie Indianer aus dieser Region mit Gold ankommen sahen, fest daran glaubten, dass sich hier ein Goldberg oder wenigstens überaus goldhaltige Erde befinden müsse. Tatsächlich ist Eldorado ein Dorf am Ufer eines Flusses, der voll mit Piranhas ist, Raubfischen, die ein Menschen oder ein Tier in wenigen Minuten bis auf das Skelett abnagen können, und mit Tembladores, Zitteraalen, die ihre Beute umkreisen, Mensch oder Tier, ihr einen elektrischen Schlag versetzen und das so gelähmte Lebewesen bis zur völligen Auflösung aussaugen. In der Mitte des Flusses ist eine Insel, und auf dieser Insel ein richtiges Konzentrationslager, das Baño von Venezuela. Diese Zwangsarbeiterkolonie ist das härteste, was ich je in meinem Leben gesehen habe, und von barbarischer Unmenschlichkeit gegenüber den Sträflingen, die andauernd geschlagen werden. Es ist ein Geviert von 500 mal 500 Metern, unter freiem Himmel, von Stacheldraht umschlossen. An die 400 Männer müssen hier schlafen, im Freien, jeder Witterung ausgesetzt, denn es gibt nur wenige Wellblechhütten außerhalb des Lagers. Ohne irgendwelche Erklärungen unsererseits zu beachten und ohne die getroffene Entscheidung über unser Schicksal auch nur irgendwie zu rechtfertigen, werden wir um 3 Uhr nachmittags dem Baño von Eldorado einverleibt, also unmittelbar nachdem wir, noch todmüde von der zermürbenden Fahrt, in Fesseln auf dem Lastwagen angekommen waren. Um 3:30, ohne auch nur unseren Namen zu registrieren, werden wir herausgerufen, und 2 von uns erhalten einen Spaten, die anderen 3 eine Axt. Eskortiert von 5 Soldaten, jeder mit Gewehr und Ochsenziemer bewaffnet, werden wir unter Androhung von Schlägen zum Arbeitsort gebracht. Wir verstehen sehr schnell, dass es sich um eine Art Kraftdemonstration handelt, die uns die Lagerwache davor exerzieren will. Es wäre höchst gefährlich, jetzt nicht zu gehorchen. Später wird man sehen. Am Arbeitsort angekommen, weist man uns einen Abschnitt zu, wo wir seitlich von der Straße, die durch den Urwald gebaut wird, einen Graben ausheben sollen. Wir gehorchen schweigend. Und jeder schuftet, soweit seine Kräfte reichen, ohne den Kopf zu heben. Wir hören Beschimpfungen und brutale Schläge, denen die anderen Gefangenen pausenlos ausgesetzt sind. Keiner von uns erhält Schläge mit dem Ochsenziemer. Dieser Arbeitseinsatz gleich nach unserer Ankunft hatte offenbar den Zweck, uns zu zeigen, wie hier Gefangene behandelt werden. Es war ein Samstag. Nach der Arbeit, verschwitzt und verdreckt, werden wir in das Gefangenenlager eingegliedert, auch wieder ohne jede Formalität.
»Die 5 Cayenner hierher!« ruft der Oberaufseher.
Er ist ein Mestize von 1,90 Meter und hat ein Ochsenziemer in der Hand. Dieser dreckige Schläger ist nur mit der Überwachung der inneren Lagerdisziplin beauftragt. Man hat uns einen Platz angewiesen, wo wir unsere Liegematten hinbreiten sollen, nahe vom Lagereingang, unter freiem Himmel. Aber dort gibt es ein Wellblechdach, sodass wir wenigstens gegen Sonne und Regen geschützt sein werden. Die überwiegende Mehrheit der Gefangenen sind Kolumbianer, der Rest Venezolaner. Kein Korrektionslager im französischen Baño kann sich an Gräueln mit der Zwangsarbeitskolonie hier vergleichen. Ein Esel wäre unter den Misshandlungen dieser Männer binnen kurzem verreckt. Trotzdem sind die Gefangenen in guter körperlicher Verfassung, denn die Nahrung ist ganz besonders kräftig und schmackhaft. Wir halten Kriegsrat. Falls einer der Soldaten einen von uns schlägt, ist es das Beste, wir stellen die Arbeit ein, legen uns auf den Boden und stehen, ganz gleich, welche Kur sie anwenden, nicht mehr auf. Dann wird sicherlich irgendein Chef kommen, den wir fragen können, warum und wieso wir in dieses Zwangsarbeitslager gebracht wurden, ohne das Geringste verbrochen zu haben. Die beiden Freigelassenen, Guitou und Barrière, wollen verlangen, dass man sie nach Frankreich zurückschickt. Dann beschließen wir, mit dem Oberaufseher ein Wörtchen zu reden. Das werde ich tun. Sein Spitzname ist Negro Blanco, weißer Neger. Guitou geht ihn holen. Dieser Henker, den Ochsenziemer in der Hand, kommt an. Wir fünf nehmen ihn in die Mitte.
Was wollt ihr von mir?
Ich antworte. Pass auf, wir wollen dir etwas sagen. Wir werden niemals gegen die Lagerordnung verstoßen. Du wirst also keinen Grund haben, einen von uns zu schlagen. Aber da wir gemerkt haben, dass du manchmal auch ohne Grund zuschlägst, möchten wir dir Folgendes mitteilen. An dem Tag, wo du einen von uns haust, bist du ein toter Mann. Hast du verstanden?
Jawohl,
sagt der Negro Blanco.
Ein letzter Rat noch.
Was? Fragt er mit gedämpfter Stimme. Wenn du das, was ich dir eben gesagt habe, weitergibst, dann nur an einen Offizier, nicht an einen Soldaten.
Kapiert.
Und er geht weg. Diese Szene trug sich am Sonntag zu, dem Tag, wo die Gefangenen nicht zur Arbeit müssen. Einer mit Streifen kommt an.
Wie heißt du?
Papillon.
Bist du der Chef von den Cayennern?
Wir sind fünf und alle sind Chefs.
Warum hast du dann das Wort geführt beim Oberaufseher?
Weil ich am besten Spanisch kann. Der, der mit uns spricht, ist ein Hauptmann der Nationalgarde. Er sei nicht der Kommandant der Wachmannschaft, sagt er. Über ihm sind noch zwei Chefs, aber sie seien nicht da. Seit unserer Ankunft hat er das Kommando. Die beiden anderen werden Dienstag wiederkommen.
Du hast in deinem Namen und in dem deiner Kameraden gedroht, den Oberaufseher umzubringen, wenn er einen von euch schlägt. Ist das wahr?
Ja, das ist wahr. Und es ist eine sehr ernstzunehmende Drohung. Ich habe aber auch hinzugefügt, müssen Sie wissen, dass wir keinerlei Grund geben werden, der eine körperliche Misshandlung rechtfertigt. Wissen Sie, Hauptmann, dass wir von keinem Gericht verurteilt wurden, denn wir haben in Venezuela keine Verbrechen begangen?
Das weiß ich nicht. Ihr seid ohne Papiere ins Lager gekommen. Es gibt nur einen Wisch vom Lagerleiter, der im Dorf ist. Führt diese Männer unmittelbar nach ihrer Ankunft zur Arbeit.
Nun gut, Herr Hauptmann. Da Sie Offizier sind, seien Sie bitte so korrekt, bis zur Ankunft Ihrer Chefs die Soldaten anzuweisen, uns anders als die übrigen Gefangenen zu behandeln. Ich versichere Ihnen nochmals, dass wir weder Sträflinge sind noch sein können, weil wir in Venezuela keinerlei Verbrechen begangen haben.
In Ordnung, sagt er. Ich werde einen Befehl geben. Ich hoffe, Sie haben mich nicht getäuscht.
Ich habe an diesem ersten Sonntag einen ganzen Nachmittag Zeit gehabt, die Gefangenen zu beobachten. Die erste Sache, die mir in die Augen sticht, ist ihr guter körperlicher Zustand. Zweitens, Schläge sind dermaßen an der Tagesordnung und die Kerle sind bis zu einem solchen Grad an sie gewöhnt, dass sie selbst am einzigen Ruhetag, am Sonntag, wo sie ihnen durch gutes Verhalten leicht entgehen könnten, ein, möchte man sagen, geradezu masochistisches Vergnügen daran finden, mit dem Feuer zu spielen. Sie hören nicht auf, verbotene Dinge zu tun. Sie würfeln, sie treiben's mit den Jungen auf der Latrine, bestehlen einen Kameraden, werfen den Frauen, die aus dem Dorf kommen und den Gefangenen Süßigkeiten oder Zigaretten bringen, schweinische Reden an den Kopf. Auch Tauschhandel gibt es. Ein geflochtener Korb oder irgendein geschnitzter Gegenstand gegen etwas Kleingeld oder Zigaretten. Na, und da gibt's Gefangene, die der Frau durch den Stacheldrahtzaun hindurch das Angebotene einfach wegnehmen, ohne ihr die zugesagte Ware zu geben, fortlaufen und sich unter den anderen verlieren. Kurz, es hagelt körperliche Misshandlungen bei jeder Gelegenheit und auch für nichts. Ihre Haut ist buchstäblich gegerbt von den Latigos, den Schlägen mit dem Ochsenziemer. In diesem Lager regiert der Schrecken ohne jeden Nutzen, weder für die Gesellschaft noch für die innere Ordnung. Und er bessert diese armen Unglücklichen in keiner Weise. Und doch ist die Korrektionszelle in Saint-Joseph wegen ihres tödlichen Schweigens noch viel schrecklicher als das hier. Hier herrscht die Angst nur zeitweilig. Und dass man in der Nacht sprechen darf, nach der Arbeitszeit, und auch am Sonntag, und dass man eine kräftige, ausreichende Nahrung erhält, lässt den Mann seine Strafe, die in keinem Fall 5 Jahre überschreitet, sehr gut überstehen. Wir verbringen den Sonntag mit Rauchen, Kaffeetrinken und Gesprächen untereinander. Einige Kolumbianer näherten sich unserem Kreis. Wir haben sie freundlich, aber bestimmt abgewiesen. Es ist notwendig, dass sie uns für Gefangene anderer Art halten, sonst sind wir geliefert. Am nächsten Tag, Montag früh um 6, sind wir nach einem kräftigen Frühstück mit den anderen zur Arbeit angetreten. Das geht folgendermaßen vor sich. 2 Reihen Männer stehen einander gegenüber. 50 Gefangene, 50 Soldaten. Ein Soldat pro Gefangenen. Zwischen den beiden Reihen 50 Werkzeuge, Hacken, Schaufeln, Äxte. Die Männer der beiden Reihen mustern sich gegenseitig. Die Gefangenenreihe angstvoll, die Soldatenreihe nervös und sadistisch. Der Sergeant brüllt:
Der und der! Hacke!
Der Unglückliche stürzt hin, und in dem Augenblick, wo er die Hacke angreift, um sie auf seine Schulter zu werfen und losspringt, um zum Arbeitsort zu laufen, schreit der Sergeant:
Nummer so und so viel!
Entsprechend der Reihung der Soldaten. Soldat 1, 2, 3 und so weiter. Der Soldat springt ebenfalls los, läuft hinter dem armen Kerl, der ihm gehört, her und schlägt auf ihn mit dem Ochsenziemer ein. Diese schreckliche Szene wiederholt sich 2-mal am Tag. Auf der Laufstrecke vom Lager bis zum Arbeitsort hat man den Eindruck, als ob da eine Art Kompanie peitschender Eselstreiber hinter ihren Vierbeinern herliefe. Wir standen wie erstarrt und warteten, bis wir an der Reihe waren. Glücklicherweise spielte es sich anders ab.
Die 5 Cayenner hierher! Ihr Jüngeren nehmt die Hacken, ihr beiden Alten die Schaufeln da!
Ohne zu rennen, aber doch im Laufschritt, eskortiert von 4 Soldaten und einem Feldwebel, geht's los zur Arbeitsstelle. Es wurde ein noch längerer, noch niederschmetternderer Tag als der erste. Die Männer, die besonders aufs Korn genommen wurden und bereits am Ende ihrer Kräfte waren, schrien wie verrückt und bettelten auf den Knien, dass man sie nicht mehr schlage. Am Nachmittag mussten sie eine Menge Holzhaufen, die schlecht gebrannt hatten, zu einem einzigen großen Haufen zusammentragen. Andere mussten hinter ihnen den Boden sauber machen. Bis der große, glosende Haufen in der Mitte der gerodeten Fläche beisammen war und zum Brennen gebracht wurde, waren sicherlich an die 80 bis 100 Peitschenhiebe verabreicht worden. Mit seinem Ochsenziemer trieb jeder Soldat seinen Gefangenen an, die Überbleibsel und Holzschnitzel aufzuklauben und im Schnelllauf zur Mitte der Rodung zu bringen. Dieses teuflische Rennen löste bei einigen einen richtigen Wahnsinnsanfall aus. Und wenn sie von einem glosenden Holzhaufen zum anderen stürzten, dann erwischten sie manchmal noch zur Seite gefallene glühende Äste. Die Hände verbrannt, grausam gepeitscht, barfuß über Glutnester oder noch brennende Zweige rasend. Eine abenteuerliche Szene, die 3 Stunden dauerte. Nicht einer von uns wurde eingeladen, an dieser Art Urbarmachung teilzunehmen. Zum Glück für die Soldaten. Denn wir hatten uns untereinander mit kurzen Sätzen verständigt, dass wir uns auf unsere 5 Soldaten inklusive Feldwebel stürzen, sie entwaffnen und mit ihren Gewehren in diesen Zirkus von verrückt gewordenen Wilden hineinpfeffern würden. Heute, Dienstag, sind wir nicht zur Arbeit hinaus. Wir wurden in den Dienstraum der beiden Kommandanten der Nationalgarde gerufen. Die beiden Militärs sind sehr erstaunt darüber, dass wir ohne Dokumente ins Lager eingewiesen wurden und somit der Nachweis fehlt, dass es aufgrund eines Gerichtsurteils geschah. Es dauerte nicht lang. Diese beiden kommandierenden Majore der Wachmannschaft sind gewiss sehr streng, man könnte sogar sagen scharf. Aber sie sind korrekt, denn sie haben gefordert, dass der Lagerleiter selbst herkommt, um uns Erklärungen zu geben. So steht er jetzt also vor uns, in Begleitung seines Schwagers und 2 Offizieren der Nationalgarde.
Franzosen, ich bin der Leiter der Kolonie Eldorado. Sie haben mich zu sprechen gewünscht. Was wollen Sie?
Vorerst möchten wir wissen, welches Gericht uns in Abwesenheit zur Abbüßung einer Strafe in dieser Zwangsarbeitskolonie verurteilt hat. Was haben wir angestellt und auf wie lange wurden wir verurteilt? Wir sind übers Meer nach Irapa auf Venezuela gekommen. Wir haben nicht das geringste Delikt begangen. Warum müssen wir hier sein? Und mit welchem Recht zwingt man uns zur Strafarbeit?
Zuerst einmal befinden wir uns im Krieg. Daher müssen wir genau wissen, wer Sie sind.
Sehr wohl. Aber das rechtfertigt nicht unsere Einbringung in Ihr Bagno.
Sie haben sich der französischen Justiz entzogen. Sie sind Flüchtlinge. Wir müssen daher wissen, ob Sie nicht von ihr angefordert werden.
Zugegeben. Aber ich bestehe darauf. Warum behandelt man uns so, als wären wir zu einer Strafe verurteilt?
Im Augenblick sind Sie hier aufgrund eines Gesetzes, das Vagabondage und Übeltäterei unter Strafe stellt. Und zwar so lange, bis wir die nötigen Auskünfte über Sie eingeholt haben.
Diese Diskussion hätte noch lange angedauert, wenn nicht einer der Offiziere sie durch seine Meinungsäußerung abgeschnitten hätte.
»Herr Direktor«, sagte er, »wir können anständigerweise diese Männer nicht so behandeln wie die anderen Gefangenen. Ich schlage daher vor, dass wir, solange noch kein Bescheid aus Caracas da ist, der diesen Sonderfall regelt, die Männer bei etwas anderem als bei der Straßenarbeit einsetzen. Es wird sich etwas finden lassen.
Es sind gefährliche Männer. Sie haben gedroht, den Oberaufseher zu töten, wenn er sie schlägt. Stimmt das?
Wir haben das nicht nur ihm angedroht, Herr Direktor, sondern das gilt für jeden. Wem immer es Spaß machen sollte, einen von uns zu schlagen, der wird umgebracht.
Und wenn es ein Soldat ist?
Egal. Wir haben durch nichts eine solche Behandlung verdient. Unsere Gesetze und unser Strafregime sind vielleicht schrecklicher und unmenschlicher als die ihren. Aber wie Tiere geschlagen zu werden, das lassen wir uns leider nicht gefallen.
Der Direktor wendet sich triumphierend an seine Offiziere.
Da sehen Sie gleich selbst, wie gefährlich diese Männer sind.
Der Wachkommandant, der ältere von den beiden, zögert ein, zwei Sekunden. Dann sagt er zum großen Erstaunen aller:
Die geflüchteten Franzosen haben recht. Hier in Venezuela gibt es keine rechtliche Handhabe, diese fünf Männer dem Strafregime dieser Kolonie zu unterwerfen. Ich pflichte ihnen bei. Daher gibt es nur zwei Möglichkeiten, Herr Direktor. Entweder sie finden für die Leute eine andere Arbeit, als die anderen Gefangenen leisten müssen, oder sie gehen überhaupt nicht zur Arbeitsstelle. Bleiben die Männer mit allen übrigen zusammen, werden sie eines Tages doch von einem unserer Soldaten geschlagen werden.
Wir werden sehen. Für den Augenblick lassen wir sie im Lager. Morgen werde ich sagen, was weiter zu tun ist.
Und der Direktor geht in Begleitung seines Schwagers weg. Ich danke den Offizieren. Sie geben uns Zigaretten und versprechen uns, bei der Verlesung des Abendrapports den Offizieren und Soldaten zur Kenntnis zu bringen, dass wir unter keinen Umständen geschlagen werden dürfen. Jetzt sind wir schon 8 Tage lang hier. Wir arbeiten nicht mehr. Gestern, Sonntag, hat sich eine schreckliche Sache zugetragen. Die Kolumbianer haben darum gelost, wer den Oberaufseher Negro Blanco töten muss. Das Los fiel auf einen Mann von ungefähr 30 Jahren. Er bekam einen Eisenlöffel, dessen Griff auf beiden Seiten scharf geschliffen war. Mutig hat der Mann den mit seinen Freunden geschlossenen Pakt erfüllt. Er hat den Negro Blanco 3-mal ins Herz gestochen. Der Oberaufseher wurde eiligst ins Spital gebracht, der Attentäter an einen Pfahl in der Mitte des Lagers gebunden. Dann durchsuchten die Soldaten wie die Wahnsinnigen alle und alles, ob nicht sonst noch Waffen vorhanden waren. Es hagelte Schläge von allen Seiten. In ihrer wilden Wut hat einer von ihnen, da ich nicht schnell genug meine Hose auszog, mir mit seinem Ochsenziemer einen Hieb auf den Oberschenkel versetzt. Barrière packt eine Bank und hebt sie über den Kopf des Soldaten. Ein anderer Soldat durchbohrt Barrière mit einem Bajonettstich den Arm. Im selben Augenblick, da ich den Soldaten, der mich geschlagen hat, mit einem Tritt in den Bauch zu Boden gestreckt habe und sein Gewehr aufhebe, dringt mit dröhnender Stimme ein Befehl bis zu uns her.
»Halt! Rührt die Franzosen nicht an! Franzose, lass das Gewehr aus!«
Es ist Hauptmann Flores, der diesen Befehl brüllte, jener Offizier, der uns am ersten Tag empfangen hat. Sein Eingreifen kam genau in der Sekunde, da ich in den Haufen hineinschießen wollte. Ohne ihn wären vielleicht 2 oder 3 draufgegangen. Gewiss aber hätten wir unser Leben lassen müssen, hätten es sinnlos verloren im letzten Winkel von Venezuela, am Ende der Welt, in diesem Banjo, wo wir nichts zu suchen haben. Dank dem energischen Dazwischentreten des Hauptmanns ziehen sich die Soldaten von unserer Gruppe zurück und stillen ihren Blutdurst woanders. Und nun nehmen wir an dem abscheulichsten Schauspiel teil, das man sich ausdenken kann. Das Opfer, der Ronk, in der Mitte des Lagers an dem Pfahl gebunden, wird jetzt ohne Unterlass gleichzeitig von 3 Soldaten mit Peitschenhieben traktiert. Das dauerte von 17 Uhr bis morgens 6 Uhr. Es dauert verdammt lange, einen Menschen nur durch Schläge zu töten. Die kurzen Pausen der Metzelei wurden nur eingelegt, um von ihm die Namen seiner Komplizen zu erfahren und wer ihm das Mordinstrument, den zum Dolch verwandelten Löffel, gegeben habe. Der Mann verriet niemanden, blieb standhaft trotz der Zusicherung, dass man ihn nicht mehr schlagen werde, sobald er spreche. Viele Male verlor er das Bewusstsein. Dann überschütteten sie ihn mit Wasser, damit er wieder zu sich kam, und die Tortur ging weiter. Der Gipfelpunkt war um 4 Uhr morgens erreicht. Da bemerkten sie, dass der Gemarterte keinen Laut mehr von sich gab und die Schläge keine Bewegung mehr hervorriefen. Sie hielten ein.
»Ist er tot?«, fragt ein Offizier. »Wer weiß das? Bindet ihn los und stellt ihn auf alle 4.«
Von 4 Männern gehalten, steht er mehr oder weniger auf allen 4. Daraufhin schlägt ihm einer von den Henkersknechten mit dem Ochsenziemer zwischen die Schenkel und das Peitschenende ist sicherlich weit oberhalb der Geschlechtsteile gelandet. Dieser Meisterhieb eines Folterers entlockt dem Ronk endlich einen Schmerzensschrei.
»Weitermachen«, sagt der Offizier. »Er ist nicht tot.«
Bis zum Tagesanbruch schlugen sie auf ihn ein. Diese des Mittelalters würdige Auspeitschung, die kein Ross überstanden hätte, diesen Ronk brachte sie nicht um. Nachdem sie eine Stunde ausgesetzt und ihn mehrmals mit Wasser überschüttet hatten, fand er die Kraft, sich mit Hilfe der Soldaten aufzurichten. Einen Augenblick lang stand er ganz allein gerade. Da kommt ein Sanitäter mit einem vollen Glas in der Hand zu ihm hin.
»Trink das aus«, befiehlt der Offizier. »Das wird dich wieder auf die Beine bringen.«
Der Ronk zögert, dann trinkt er das Glas auf einen Zug leer. Eine Minute später bricht er zusammen. Es ist aus mit ihm. Beim letzten Atemzug stößt er noch hervor:
»Ich Idiot! Sie haben mich vergiftet!«
Wozu lange beschreiben, wie sich die Gefangenen bei diesem schrecklichen Schauspiel verhielten? Keiner wagte auch nur einen Finger zu rühren, so sehr waren sie von Schrecken erfasst. Zum zweiten Mal in meinem Leben wünschte ich zu sterben. Während einiger Minuten starrte ich gebannt auf das Gewehr eines Soldaten unweit von mir, der es nachlässig in der Hand hielt. Aber der Gedanke, dass man mich vielleicht früher töten könnte, als ich Zeit gehabt hätte, in die Horde hineinzuschießen, ließ mich vor meinen anderen Gedanken zurückschrecken. Ein Monat später war der Negro Blanco wieder da und verbreitete mehr denn je Angst und Schrecken im ganzen Lager. Nichtsdestotrotz war sein Schicksal, in Eldorado zu krepieren, besiegelt. Ein Soldat der Wache packte ihn eines Nachts, als er nahe an ihm vorüberging.
»Auf die Knie«, befiehlt der Soldat.
Negro Blanco gehorcht.
»Sprich dein Gebet, du wirst sterben!«
Er lässt ihn ein kurzes Gebet verrichten, dann streckt er ihn mit 3 Kugeln aus seinem Gewehr nieder. Die Soldaten sagten, dass der Soldat ihn getötet habe, weil er nicht mehr mit ansehen konnte, wie barbarisch dieser Henker die armen Gefangenen schlug. Andere behaupteten, dass Negro Blanco diesen Soldaten bei seinen Vorgesetzten angeschwärzt habe, indem er sagte, dass er ihn schon vor seinem Militärdienst von Caracas her gekannt habe und dass er damals ein Dieb gewesen sei. Der Soldat wurde nicht weit von dem Ronk begraben. Er war sicherlich ein Dieb, aber auch ein Mann von ungewöhnlichem Mut und Anstand. Alle diese Ereignisse haben lange verhindert, dass in unserer Sache eine Entscheidung gefällt wurde. Übrigens sind die anderen Gefangenen 2 Wochen nicht zur Arbeit hinausgeführt worden. Barrières Bajonettstich wurde vom Arzt des Dorfes sehr gut ausgeheilt. Im Augenblick haben wir noch immer eine Sonderstellung. Chapard ist gestern als Koch zum Lagerleiter ins Dorf gekommen. Guitou und Barrière wurden entlassen, denn aus Frankreich sind die Auskünfte über uns alle eingetroffen. Da daraus hervorging, dass sie ihre Strafe beendet hatten, hat man sie in Freiheit gesetzt. Ich hatte einen italienischen Namen angegeben, aber die Auskünfte über mich trugen meinen wirklichen Namen mit meinen Fingerabdrücken und meiner Verurteilung auf Lebenszeit. Über Desplanques wurde gemeldet, dass er 12 Jahre bekommen habe, und Chapard auch. Ganz stolz teilt uns der Direktor diese Neuigkeit aus Frankreich mit.
»Dennoch«, sagt er uns, »werden wir euch aufgrund der Tatsache, dass ihr in Venezuela nichts verbrochen habt, einige Zeit hier behalten und später einmal in Freiheit setzen. Ihr müsst euch aber gut führen und arbeiten. Es ist eine Bewährungsfrist.«
In Gesprächen mit mir haben die Offiziere sich einige Male darüber beklagt, dass es so schwierig sei, aus dem Dorf frisches Gemüse zu bekommen. Die Kolonie hat wohl eine kleine Landwirtschaft, aber ohne Gemüseanbau. Es werden nur Reis, Mais und schwarze Bohnen gepflanzt, das ist alles. Ich mache Ihnen den Vorschlag, einen Gemüsegarten anzulegen, wenn Sie mich mit Samen versorgen. Mein Vorschlag wird angenommen. Erster Vorteil: Wir kommen aus dem Lager hinaus. Desplanques und ich. Und da 2 Ausgewiesene angekommen sind, die man in Ciudad Bolivar verhaftet hat, werden sie uns zugeteilt. Der eine ist ein Pariser, Toto gerufen, der andere ein Korse. Für uns 4 werden 2 gut gebaute, mit Palmblättern gedeckte Holzhäuschen gerichtet. In dem einen sind Desplanques und ich, in dem anderen unsere beiden Kameraden. Toto und ich stellen hohe, geneigte Tische her, deren Füße in Konservenbüchsen mit Petroleum stehen, damit nicht die Würmer die Samen fressen. Sehr schnell haben wir kräftige Pflanzen von Tomaten, Auberginen, Melonen und grünen Bohnen gezogen. Wir beginnen sie in Beete umzusetzen, denn die jungen Pflanzen sind jetzt kräftig genug, um den Würmern zu widerstehen. Um die jungen Tomatenstauden ziehen wir eine Art Graben, den wir öfter mit Wasser füllen werden. Das wird sie feucht halten und das Eindringen von Schädlingen verhindern, die hier in dem jungfräulichen Boden sehr zahlreich sind.
»Schau, was ist denn das?« sagt Toto. »Schau, wie dieser Kiesel glänzt!«
»Wasch ihn, Toto!«
Er wäscht ihn und reicht ihn mir dann. Es ist ein kleiner Kristall in der Größe einer Kichererbse. Nach dem Abwaschen erweist sich die Stelle, wo er abgebrochen war, noch glänzender als das übrige, denn das Muttergestein besteht aus einer Art hartkörniger Schicht.
»Kann das nicht ein Diamant sein?«
»Halt's Maul, Toto! Wenn's ein Diamant ist, hast du es nicht hinauszubrüllen. Siehst du nicht, dass wir fast eine Diamantenmine entdeckt haben? Warten wir bis zum Abend. Versteck das inzwischen.«
Am Abend gebe ich einem Unteroffizier, heute ist er Oberst, Mathematikstunden. Er bereitet sich auf einen Offizierskurs vor. Dieser Mann, dessen Großmut und Rechtschaffenheit jeder Probe standhielten, er hat es mir in mehr als 25 Jahren Freundschaft bewiesen, heißt heute Oberst Francisco Bolaño Utrera.
»Francisco, was ist das? Ist es ein Bergkristall?«
»Nein«,
sagte er, nachdem er den Stein genau untersucht hat.
»Es ist ein Diamant. Versteck ihn gut und zeig ihn niemand. Wo hast du ihn gefunden?« »Unter meinen Tomatenpflanzen.« »Das ist seltsam. Hast du ihn nicht vielleicht mit dem Gießwasser aus dem Fluss mit erwischt? Schöpfst du nicht mit dem Wasser zugleich etwas Sand mit in den Eimer?«
»Ja, das kommt wohl vor.«
»Dann stimmt's also. Du hast deinen Diamanten aus dem Fluss herausgeholt, aus dem Rio Caroni. Such dort. Aber sieh zuerst nach, ob du nicht schon andere mitgebracht hast, ohne es zu wissen. Man findet niemals nur einen Edelstein allein. Dort, wo man den einen gefunden hat, befinden sich unbedingt auch andere.«
Toto macht sich an die Arbeit. Noch nie in seinem Leben hat er so viel gearbeitet, sodass unsere beiden Kameraden, denen wir nichts erzählt haben, sagen:
»Hör auf, dich so abzurackern, Toto. Du wirst noch krepieren bei der vielen Wasserschlepperei vom Fluss. Außerdem bringst du lauter Sand mit.«
»Das mache ich, damit die Erde aufgelockert wird, Kumpel«,
antwortet Toto. »Wenn sie mit Sand gemischt ist, lässt sie das Wasser besser durch.«
Obwohl er von uns allen ausgespottet wird, schleppt Toto ununterbrochen Kübel voll Wasser mit Sand herbei. Eines Tages, als er von seiner üblichen Reise zurückkehrt, fällt er mitten im Sonnenlicht, direkt vor uns, die wir im Schatten sitzen, auf die Nase. Und aus dem umgestürzten Wasserkübel kollert ein Diamant heraus, groß wie zwei Kichererbsen. Wieder ist das Muttergestein zerbrochen, sonst hätte man ihn gar nicht gesehen. Toto versucht vergeblich, ihn rasch und unbemerkt aufzuheben.
»Sieh da«, sagt Desplanques, »sollte das nicht ein Diamant sein? Die Soldaten haben mir gesagt, dass es im Fluss Diamanten und Gold gibt. Darum schleppe ich ja so viel Wasser. Ihr seht, ich bin nicht so dumm, wie ihr glaubt«,
sagt Toto, glücklich, dass er endlich erklären kann, warum er sich so abrackert. Kurz, um die Diamantengeschichte zu beenden, binnen 6 Monaten ist Toto glücklicher Besitzer von 7 bis 8 Karat Diamanten. Ich habe an ein gutes Dutzend und darüber hinaus ungefähr 30 kleine Steine, die sich in Kommerzsteine, so nennen die Diamantensucher sie, verwandeln lassen. Eines Tages jedoch finde ich einen von mehr als 6 Karat, der später in Caracas geschliffen wurde und daraufhin ungefähr 4 Karat ergab. Ich habe ihn noch immer und trage ihn Tag und Nacht am Finger. Desplanques und Antartaglia haben es ebenfalls zu einigen Edelsteinen gebracht. Ich habe noch immer den Stöpsel vom Banjo in mir drin. Jetzt habe ich meine Steine dazugepackt. Die anderen haben sich aus ausgehöhltem Rinderhorn ebenfalls Stöpsel gemacht, in denen sie nun ihren kleinen Schatz unterbringen. Niemand weiß etwas von der Sache, außer Unteroffizier Francisco Bolaño, dem späteren Oberst. Die Tomaten und die anderen Pflanzen sind gewachsen. Peinlich genau bezahlen uns die Offiziere unser Gemüse, das wir ihnen tagtäglich in die Messe liefern. Wir leben in relativer Freiheit. Wir arbeiten ohne jede Bewachung und schlafen in unseren beiden Häuschen. Niemals begeben wir uns ins Lager. Wir werden geachtet und gut behandelt. Selbstverständlich bedrängen wir bei jeder nur möglichen Gelegenheit den Direktor, dass er uns doch in Freiheit setzen möge. Und jedes Mal antwortet er: »Bald.« Aber nun sind wir schon 8 Monate hier und nichts rührt sich. So beginne ich also wieder von Flucht zu reden. Toto will nichts davon wissen, die anderen auch nicht. Um den Fluss auszukundschaften, habe ich mir eine Angelschnur und Angelhaken beschafft. Folglich verkaufe ich jetzt auch Fische. Insbesondere die berühmten Kariben, Raubfische, die bis zu einem Kilo wiegen und deren Zähne ähnlich angeordnet sind wie bei den Haien. Und genauso gefährlich. Heimlich haben einige Offiziere Gefangene zum Rio Caroni auf Gold- und Diamantensuche geschickt. Das Ergebnis? Zwar keine Märchenschätze, aber doch genug, um zu weiterem Suchen zu ermuntern. Unterhalb meines Gartens arbeiten zwei Männer den ganzen Tag mit dem Filter, einem umgekehrten chinesischen Hut, die Spitze nach unten, die Krempe nach oben. Sie füllen ihn mit Erde und waschen sie. Da der Diamant schwerer als alles andere ist, bleibt er in der Spitze des Hutes liegen. Einen Toten hat es schon gegeben. Er hat seinen Boss bestohlen. Dieser kleine Skandal führte zur Schließung der Mine. Im Lager gibt es einen Mann mit einem vollständig tätowierten Oberkörper. Hinten auf seinem Hals steht geschrieben: Scheiß auf den Henker. Sein rechter Arm ist gelähmt. Sein schiefer Mund und eine große, oft heraushängende, triefende Zunge zeigen deutlich, dass er einen Gehirnschlag erlitten hat. Wo? Das weiß man nicht. Er war vor uns da. Wo kommt er her? Eines ist sicher, dass er ein Sträfling oder ein geflüchteter Ausgewiesener ist. Auf seiner Brust ist Bat Dav eintätowiert. Bataillon d'Afrique. Das und das Scheiß auf den Henker im Nacken zeigt, dass man gewiss nicht daneben rät, wenn man ihn für einen schweren hält. Die Aufseher und die Gefangenen haben ihm den Spitznamen Piccolino gegeben. Er wird gut behandelt und erhält dreimal am Tag peinlich genau seine Essensration und seine Zigaretten. Seine blauen Augen sind intensiv und lebhaft, ihr Blick nicht immer traurig. Wenn er jemanden, den er gern mag, ansieht, glänzen seine Augen vor Freude. Er versteht alles, was man ihm sagt, aber er kann weder sprechen noch schreiben. Sein gelähmter rechter Arm hindert ihn daran, und an der linken Hand fehlen ihm der Daumen und zwei Finger. Dieses Wrack klebt täglich 2 Stunden am Stacheldrahtzaun und wartet, dass ich mit dem Gemüse vorbeikomme, denn es ist der Weg, den ich immer zur Offiziersmesse nehme. Daher plaudere ich jeden Morgen, wenn ich mein Gemüse abliefern gehe, mit Piccolino. An den Stacheldraht gelehnt, blickt er mich aus seinen schönen blauen Augen an. Augen voll von Leben in einem halbtoten Körper. Ich sage ihm freundliche Worte, und er gibt mir mit seinem Gesicht oder seinen Augen zu verstehen, dass er meiner Rede folgen konnte. Sein armes, gelähmtes Gesicht strahlt in solchen Augenblicken, und seine glänzenden Augen haben einen Ausdruck, als wollte er mir viele Sachen erzählen. Aber was nur? Immer bringe ich ihm ein paar Leckerbissen. Einen Salat aus Tomaten, aus grünen Bohnen oder einen Gurkensalat, schon mit Essig und Öl zubereitet, oder eine kleine Melone oder einen am Spieß gebratenen Fisch. Er hat keinen Hunger, denn im venezolanischen Bagno ist die Kost reichlich, aber meine Mitbringsel machen die tägliche Speisenfolge ein bisschen abwechslungsreicher. Auch einige Zigaretten habe ich immer für ihn. So sehr wurden mir diese kurzen Besuche bei Piccolino zur fixen Gewohnheit, dass die Soldaten und Gefangenen ihn den Sohn von Papillon nennen. In Freiheit. Die Venezolaner sind so gewinnend, so bezaubernd, so ungewöhnlich in ihrer ganzen Art, dass ich entschlossen bin, ihnen zu vertrauen. Ich werde nicht auf Flucht gehen. Noch immer ihr Gefangener, finde ich mich mit dieser anormalen Lage ab, in der Hoffnung, dass ich vielleicht eines Tages ihrem Volk werde angehören können. Das scheint paradox. Aber mich kann die brutale Behandlung, die sie gegenüber den Gefangenen an den Tag legen, nicht davon abschrecken, innerhalb ihrer Gesellschaft leben zu wollen. Ich habe herausgefunden, dass körperliche Misshandlungen für sie, sowohl für die Gefangenen wie für die Soldaten, etwas durchaus Gewohntes sind. Wenn ein Soldat einen Fehler begeht, erhält auch er mehrere Schläge mit dem Ochsenziemer. Und wenige Tage später spricht derselbe Soldat mit demselben Unteroffizier oder Offizier, der ihn geschlagen hat, als wenn nichts passiert wäre. Dieses barbarische System wurde ihnen von dem Diktator Gomez beigebracht, der sie lange Jahre regiert hat. So ist ihnen das geblieben, bis zu dem Grad, dass sogar der Polizeichef die Einwohner, die in seinem Machtbereich leben, mit dem Ochsenziemer bestraft, wenn es ihm nötig erscheint. Eine Revolution bewirkt, dass ich mich am Vorabend meiner Freiheit befinde. Der Staatsstreich, halb zivil, halb militärisch, hat den Präsidenten der Republik, den General Angarita Medina, einen der größten Liberalen, die Venezuela je gekannt hat, gestürzt. Er war ein so guter, so demokratischer Mann, dass er dem Staatsstreich keinen Widerstand entgegensetzen wollte. Er weigerte sich, so scheint es, kategorisch unter den Venezolanern Blutvergießen herbeizuführen, nur um sich an der Macht zu halten. Dieser bedeutende demokratische Militär ist gewiss nicht auf dem Laufenden gewesen, was in El Dorado alles vor sich ging. Jedenfalls wurden einen Monat nach der Revolution alle Offiziere des Lagers ausgetauscht. Eine Untersuchung über den Tod des Ronk und dass man ihn vielleicht vergiftet hat, wurde eingeleitet. Der Lagerleiter und sein Schwager verschwanden. An ihre Stelle trat ein Rechtsanwalt, ein früherer Diplomat.
»Jawohl, Papillon, ich werde Sie morgen in Freiheit setzen. Aber ich möchte, dass Sie diesen armen Piccolino, an dem Sie so viel Anteil genommen haben, mitnehmen. Er hat keinen Ausweis über seine Person. Ich werde ihm einen machen lassen. Und hier überreiche ich Ihnen Ihren gültigen Personalausweis mit Ihrem richtigen Namen. Folgende Bedingungen sind zu beachten. Sie müssen ein Jahr lang, ehe Sie sich in einer größeren Stadt niederlassen, in einem kleinen Ort leben. Sie werden dort nicht überwacht sein, aber man wird doch sehen können, wie Sie leben und wie Sie sich in dem neuen Leben behaupten. Wenn Ihnen, ich glaube am Ende des Jahres, der Polizeichef des betreffenden Ortes ein gutes Führungszeugnis ausstellt, wird er Ihrem Confinamiento, Ihrer Internierung, selbst ein Ende bereiten. Ich glaube, dass Caracas dann die ideale Stadt für Sie sein wird. Auf jeden Fall sind Sie berechtigt, legal in unserem Land zu leben. Ihre Vergangenheit zählt für uns nicht. Es liegt nun an Ihnen, zu beweisen, dass Sie unseres Entgegenkommens würdig sind und von Neuem ein achtenswerter Mann werden wollen. Ich hoffe, dass Sie innerhalb von 5 Jahren mein Landsmann sind, durch die Einbürgerung, die Ihnen ein neues Vaterland schenkt. Möge Gott Sie begleiten. Ich danke Ihnen, dass Sie sich des armen Wracks von einem Piccolino annehmen werden. Ich kann ihn nicht in Freiheit setzen, wenn nicht jemand unterschreibt, dass er die Verantwortung für ihn übernimmt. Hoffen wir, dass ihm eine Spitalspflege Heilung bringen kann.
Morgen früh um 7 soll ich also in Begleitung von Piccolino meine wahre Freiheit erhalten. Tiefe Wärme durchströmt mein Herz. Endlich habe ich auf immer den Weg der Verwesung, den Weg zur Hölle, hinter mich gebracht. Wir haben August 1944. Seit 13 Jahren habe ich auf diesen großen Tag gewartet. Ich habe mich in mein Gärtnerhaus zurückgezogen und mich bei meinen Kameraden entschuldigt, dass ich allein sein möchte. Meine Gefühle überwältigen mich so, dass ich mich ihnen nicht vor Zeugen hingeben will. Ich drehe und wende meinen Personalausweis, den mir der Direktor überreicht hat, hin und her. Links in der Ecke ist meine Fotografie, darüber die Nummer 1728629, ausgestellt am 3. Juli 1944. Schön in der Mitte mein Name, darunter mein Vorname, dahinter das Geburtsdatum, 16. November 1906. Das Personaldokument ist in tadelloser Ordnung. Es ist sogar vom Leiter der obersten Polizeibehörde unterzeichnet und trägt seinen Stempel. Status in Venezuela? Residente. Dieses Wort, Residente, ist für mich umwerfend, denn es garantiert mir, dass ich jetzt meinen ständigen Wohnsitz in Venezuela haben darf. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Ich möchte mich auf die Knie werfen, beten und Gott danken. Aber du hast nie beten gelernt. Du bist nicht einmal getauft. An welchen Gott willst du dich wenden, wenn du keiner bestimmten Religion angehörst? An den Gott der Katholiken? Der Protestanten? Der Juden? Der Mohammedaner? Welchen soll ich wählen, um ihm mein Gebet zu widmen, das ich mir aus irgendwelchen einzelnen Stücken zusammendenken muss, weil ich kein einziges vollständiges Gebet kenne? Aber warum suche ich eigentlich einen Gott? Habe ich nicht immer, sobald ich ihn in meinem Leben einmal angerufen oder auch verflucht habe, an das Jesuskind gedacht, wie es in seiner Krippe liegt, und der Esel und der Ochse stehen dabei? Hege ich vielleicht in meinem Unterbewusstsein noch einen Groll gegen die barmherzigen Schwestern in Kolumbien? Nein. Warum sollte ich mich dann nicht an den einzigartigen, heiligmäßigen Bischof von Curaçao halten, an seine Exzellenz Irénée de Brünn und auch noch weiter zurückdenken, bis zu dem guten Priester in der Conciergerie? Morgen werde ich frei sein. Völlig frei. In 5 Jahren bin ich naturalisierter Venezolaner, denn ich werde sicher nichts Schlechtes auf diesem Boden begehen, der mir Asyl gewährt und mir Vertrauen schenkt. Ich muss ein doppelt anständigeres Leben führen als jeder andere. Wenn mich der Staatsanwalt, ein paar Huren und ein Dutzend Würmer von Geschworenen zu Unrecht für einen Mord, an dem ich unschuldig bin, zu den Schweren geschickt haben, dann konnte das ja nur geschehen, weil ich so ein Strolch war, ein Vagabund. Weil ich ein ausgepichter Abenteurer gewesen bin, war es leicht, rund um meine Person ein Netz von Lügen zu spinnen. Die Geldschränke anderer Leute zu knacken, ist kein angesehener Beruf. Und die Gesellschaft hat das Recht und die Pflicht, sich gegen solche Leute zu wehren. Wenn ich auf den Weg des Verderbens, der Verwesung, der Hölle gebracht werden konnte, dann nur deshalb, ich gebe es ehrlich zu, weil ich ein ständiger Kandidat für ihn war. Dass dieses Züchtigungssystem Frankreichs und seines großen Volkes nicht würdig ist, dass eine Gesellschaft sich zwar verteidigen, aber doch nicht auf so niedrige Art Rache nehmen muss, das steht auf einem anderen Blatt. Meine Vergangenheit kann nicht mit einem Schwamm weggewischt werden. Ich muss mich selbst zu einem ehrbaren Menschen machen. Zuerst in meinen eigenen Augen, dann in den Augen der anderen. Danke daher dem Herrgott der Katholiken, Papi. Versprich ihm irgendeine sehr wichtige Sache. Lieber Gott, verzeih mir, dass ich nicht beten kann, aber blick in mein Inneres und du wirst die Worte der unendlichen Dankbarkeit lesen, die ich nicht auszudrücken vermag. Den Passionsweg zu gehen, den die Menschen mir auferlegt haben, war nicht leicht. Und sicherlich habe ich alle Hindernisse nur deshalb überwinden können und bin nur deshalb heil und gesund bis zu diesem gesegneten Tag gelangt, weil du es warst, der seine Hand über mich hielt, um mir zu helfen. Was kann ich tun zum Beweis dafür, dass ich dir für deine Wohltaten ehrlich dankbar bin? Verzichte auf deine Rache. Habe ich diesen Satz wirklich gehört oder nur geglaubt, ihn zu hören? Ich weiß es nicht. Aber er schlug mir wie eine Ohrfeige ins Gesicht, so dass ich fast behaupten möchte, dass ich ihn wirklich gehört habe, laut und deutlich. Oh nein, das nicht. Verlang das nicht von mir. Diese Leute haben mich zu viel leiden lassen. Wie kannst du wollen, dass ich diesen mistigen Polizisten, diesem falschen Zeugen Polin, verzeihe? Ich soll darauf verzichten, diesem Untier von Staatsanwalt die Zunge herauszureißen? Das ist nicht möglich. Nein. Nein und dreimal nein. Es tut mir leid, dass ich mich dir widersetzen muss, aber auf meine Rache werde ich um keinen Preis verzichten. Ich gehe aus meiner Gärtnerhütte hinaus. Ich habe Angst, schwach zu werden. Ich will nicht klein beigeben. Ich mache einige Schritte in meinem Garten. Toto bindet die Kletterbohnen an, damit sie sich um die Stangen winden. Alle drei kommen auf mich zu. Toto, der Pariser mit den ewigen Hoffnungen der Allerarmseligsten aus der Rue de Lappe, dann Antartaglia, der diebische Spitzbub aus Korsika, der lange Jahre die Pariser um ihre Brieftaschen erleichterte, und Desplanques, der Mörder aus Dijon, der genauso einen Schnauzbart umgebracht hat, wie er selber einer ist. Sie schauen mich an. Ihre Gesichter leuchten voll Freude, dass ich nun endlich frei bin. Bald ist es auch für sie soweit. Bestimmt. Hast du nicht aus dem Dorf eine Flasche Wein oder Rum mitgebracht, damit wir deine Abreise feiern? Entschuldigt, ich war so erregt, dass ich nicht einmal daran dachte. Verzeiht mir. Macht nichts, sagt Toto. Es sei dir verziehen. Ich koche uns allen einen guten Kaffee. Du bist glücklich, Papi, was? Dass du jetzt endlich und endgültig frei bist. Und wir sind glücklich mit dir. Bald kommt auch hier an die Reihe, hoffe ich. Das ist schon sicher, sagt Toto. Der Hauptmann hat mir gesagt, dass alle 14 Tage einer von uns freikommt. Was wirst du tun, wenn du frei bist? Ich zögere ein, zwei Sekunden. Dann habe ich, trotz meiner Befürchtung, lächerlich zu erscheinen, den Mut zu folgender Antwort. Was ich machen werde? Sehr einfach. Ich werde arbeiten und immer anständig sein. In dem Land, das mir Vertrauen schenkt, würde ich mich schämen, etwas Strafbares zu tun. Anstatt der erwarteten ironischen Bemerkungen bekennen sie sich zu meinem Erstaunen alle drei zum selben Vorsatz. Auch ich habe beschlossen, sagt jeder, anständig zu leben. Du hast recht, Papillon. Es wird hart sein, aber es lohnt die Mühe. Ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen. Toto, dieser Erzgauner aus den hintersten Gründen der Bastille, hat solche Gedanken? Kaum zu fassen. Antartaglia, der sein Lebtag von Taschendiebstahl gelebt hat, reagiert so? Das ist wunderbar. Und dass Desplanques, dieser professionelle Zuhälter, in seine Zukunftspläne nicht einmal den Gedanken einbezieht, eine Frau für sich arbeiten zu lassen. Das ist für mich das Erstaunlichste. Wir brechen alle miteinander in Lachen aus.
»Das ist wirklich goldeswert«, sagen sie. »Wenn du das morgen am Montmartre auf der Place Blanche erzählst, lacht dich jeder aus. Kein Mensch nimmt dir das ab.«
»Männer wie wir, die schon, die verstehen das. Und die anderen, die so etwas nicht für möglich halten, sind eben verbohrt. Die große Mehrheit der Franzosen will nicht wahrhaben, dass ein Mann mit einer solchen Vergangenheit wie wir in jeder Hinsicht wieder ein anständiger Kerl werden kann. Das ist ja der Unterschied zwischen dem venezolanischen und unserem Volk. Ich habe euch von dem Mann in Irapa erzählt. Nur ein armer Fischer. Und doch hat er den Polizeipräfekten auseinandergesetzt, dass ein Mensch nie verloren ist und dass man ihm eine Chance geben muss, um ihm zu helfen, ein ehrliches Leben zu beginnen. Diese Halbanalphabeten am Golf von Paria, am Ende der Welt, verloren im Watt dieser unermesslichen Orinoco-Mündung, haben eine Humanitätsphilosophie, sage ich euch. Bei uns zu viel technischer Fortschritt, zu viel Lebensgenuss und nur ein Ideal. Neue technische Erfindungen. Immer leichteres, immer besseres Leben. Jede neue wissenschaftliche Entdeckung wird ausgekostet, wie man Fruchteis leckt. Und sie werden daraufhin ebenso durstig, nach noch größerem Komfort, dem Ziel aller Anstrengungen. Das tötet die Seele und das Mitgefühl, das Verständnis für andere. Man findet keine Zeit mehr, sich um die anderen zu kümmern, schon gar nicht um die alten Sträflinge. Und selbst die Behörden in diesem Nest sind anders als bei uns. Sie sind doch auch nur verantwortlich für die öffentliche Ruhe, sonst nichts. Und trotzdem denken sie, dass es die Mühe lohnt, einen Menschen zu retten, auch wenn sie hinterher Unannehmlichkeiten haben können. Eine Sache ist das, sage ich euch. Ich habe einen schönen marineblauen Anzug. Mein Mathematikschüler, der heute Oberst ist, hat ihn mir geschenkt. Francisco Bolaño Utrera ist seit 3 Monaten auf der Offiziersschule. Bei der Aufnahmeprüfung war er unter den 3 Ersten. Ich bin glücklich, dass ich mit den Stunden, die ich ihm gegeben habe, etwas zu seinem Erfolg beitragen konnte. Bevor er wegfuhr, schenkte er mir einige von seinen fast 9 Sachen, und sie stehen mir recht gut. Dank ihm, Francisco Bolaño Utrera, Mitglied der Nationalgarde, verheiratet und Familienvater, werde ich das Lager anständig gekleidet verlassen können. Dieser hohe Offizier hat mir während 26 Jahren die Ehre seiner edlen Freundschaft erwiesen. Nie hat er mich im geringsten im Stich gelassen, wenn ich einmal seine Hilfe brauchte. Ich schulde ihm sehr viel. Jawohl, ich werde alles nur Mögliche tun, um ehrlich zu sein und zu bleiben. Das einzige Unangenehme ist, dass ich niemals richtig arbeiten lernte und keinen ordentlichen Beruf habe. Ich werde welche Arbeit auch immer anpacken müssen, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das wird nicht leicht sein. Aber es wird mir gelingen. Du hast die Partie verloren, Herr Staatsanwalt. Ich drehe und wende mich in meiner Hängematte vor Aufregung, dass es die letzte Nacht meiner Odyssee als Gefangener ist. Ich stehe auf und gehe im Garten herum, den ich in den vergangenen Monaten so gut gepflegt habe. Der Mond scheint taghell. Leise fließt der Fluss seiner Mündung zu. Kein Vogelruf. Sie schlafen. Der Himmel ist voller Sterne, aber der Mond ist so gleißend, dass man ihm den Rücken zuwenden muss, um sie zu sehen. Mir gegenüber die Wildnis, nur an der Stelle gelichtet, wo das Dorf Eldorado liegt. Diese tiefe Stille der Natur entspannt mich. Meine Aufregung legt sich nach und nach, und der Ernst des Augenblicks gibt mir innere Ruhe. Ich beginne, mir sehr lebhaft den Ort vorzustellen, wo ich morgen von der Schaluppe an Land gehen und meinen Fuß auf den Boden von Simon Bolivar setzen werde, dem Manne, der dieses Land vom spanischen Joch befreit und seinen Söhnen das Gefühl für Humanität und menschliches Verständnis vermacht hat und dem ich heute verdanke, dass ich ein neues Leben beginnen konnte. Ich bin 37, also immer noch jung genug. Mein körperlicher Zustand ist ausgezeichnet. Ich bin nie ernstlich krank gewesen und habe mir ein geistiges Gleichgewicht erhalten, von dem ich annehme, dass es ganz normal ist. Der Weg des Verderbens hat keine schimpflichen Spuren in mir zurückgelassen. Und dies vor allem, glaube ich, weil ich ihm niemals wirklich verfallen bin. Ich muss nicht nur in den ersten Wochen meiner Freiheit die Möglichkeiten einer neuen Existenz finden, ich muss auch den armen Piccolino pflegen und erhalten. Da habe ich eine große Verantwortung auf mich genommen. Aber wenn ich mir auch dieses schwere Bündel aufgehalst habe, so werde ich doch immer mein dem Direktor gegebenes Versprechen halten und diesen Unglücklichen nicht verlassen, bis ich ihn in einem Spital in guter Pflege weiß. Soll ich meinen Vater benachrichtigen, dass ich frei bin? Seit Jahren weiß er nichts von mir. Wo mag er sein? Die einzige Nachrichten, die er über mich erhielt, bekam er durch die liebenswürdigen Besuche der Gendarmerie anlässlich meiner diversen Fluchteskapaden. Nein, das eilt nicht. Ich habe nicht das Recht, die Wunden wieder aufzureißen, die vielleicht in den vergangenen Jahren fast vernarbt sind. Ich werde nach Hause erst schreiben, wenn es mir gut geht. Wenn ich mir schon eine kleine, einigermaßen gesicherte Existenz geschaffen habe, dann werde ich ihm schreiben können: Lieber Papa, dein Söhnchen ist frei. Er ist ein anständiger Mensch geworden. Er lebt so und so, auf diese und jene Art. Du brauchst seinetwegen nicht mehr den Kopf zu senken. Und eben darum schreibe ich dir, denn ich liebe und verehre dich auf immer. Es ist Krieg. Wer weiß, ob sich nicht die Bosch in meinem kleinen Dorf niedergelassen haben. Das Ardèche ist kein wichtiger Teil Frankreichs. Die Besetzung wird nicht alles umfassen. Was sollten sie dort auch suchen, im Schatten der Kastanienbäume? Ja, nur wenn es mir gut geht, werde ich einen Brief nach Hause schicken. Wohin werde ich jetzt gehen? Ich werde mich in einem Dorf in der Nähe der Goldmine niederlassen. Le Calao heißt es. Dort werde ich in einer kleinen Gemeinde ein Jahr verbringen, wie man es von mir verlangt. Was werde ich tun? Man wird sehen. Stell dir nicht schon im Vorhinein Probleme. Musst du, um dir dein Brot zu verdienen, Erde umgraben? Nun, so wirst du Erde umgraben und damit basta. Ich muss erst lernen, in Freiheit zu leben. Das wird nicht leicht sein. Das Abenteuer geht weiter. 7 Uhr früh. Eine schöne tropische Sonne, blauer Himmel ohne Wolken. Die Vögel schreien vor Lebenslust. Meine Freunde stehen versammelt an der Tür unseres Gartens. Auch Piccolino, sauber in Zivil gekleidet, gut rasiert. Alles, die Natur, die Tiere und die Menschen, atmet Freude, feiert meine Entlassung. Ein Leutnant steht ebenfalls bei der Gruppe. Er wird uns nach Eldorado begleiten.
Geben wir uns einen Abschiedskuss, sagt Toto. Lebt wohl, ihr Burschen, alle miteinander. Aber wenn ihr an Le Calao vorbeikommt, dann besucht mich. Leb wohl, Papi. Glück auf.
Schnell erreichen wir den Anlegeplatz und besteigen die Schaluppe. Piccolino ist tapfer mitmarschiert. Er ist nur oberhalb des Beckens gelähmt. Seine Beine laufen recht gut. In weniger als 15 Minuten sind wir über dem Fluss drüben.
Hier sind die Papiere von Piccolino. Viel Glück, Franzosen. Von jetzt an seid ihr frei. Adios.
Das ist leichter gesagt als getan, die Ketten, die man 13 Jahre lang getragen hat, abzuwerfen.
Von jetzt an seid ihr frei.
Man dreht euch den Rücken. Das ist alles. Aber so schnell, wie man sich einen Knopf annäht, so schnell schafft man sich kein neues Leben. Und wenn ich heute, 25 Jahre später, verheiratet bin, eine Tochter habe und als venezolanischer Bürger glücklich in Caracas lebe, so nur wieder nach vielen anderen Abenteuern, Erfolgen und Misserfolgen, aber eben als freier Mann und anständiger Bürger. Ich werde vielleicht einmal auch das alles erzählen und noch eine Menge ungewöhnlicher Geschichten dazu. Hier habe ich sie nicht mehr untergebracht.
Tja, das war's. Und nächste Woche geht's weiter. Mit Erlend Loes, Naiv, super. Gelesen von Andreas Fröhlich. Er dokumentiert die Lebenswelt der 20- bis 30-Jährigen, den Spielcharakter der neuen Kommunikationstechnik und die weltbeherrschende Macht des Marketing. Schon wahr, oder? Naiv, super. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens gerade ein Mitschnitt unseres Live-Hörspiels Pik Dame, aufgeführt in der Alten Kantine in Berlin im September 2014. Eine gruselige Hörspieladaption von Alexander Puschkins gleichnamiger Erzählung aus der Feder von Matthias Käther. mit Eva Maria Werth, Uwe Teschner, Julia Stöpel, dem Musiker Dirk Wilhelm, dem Geräuschemacher Jörg Klinkenberg und, ach ja, mir. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.